Die Radio Wissen. Hörsaal.
Man hat ja so die Vorstellung, dass die Erde schon ziemlich erschlossen ist. Alle Winkel sind irgendwie vermessen, die meisten Regionen erforscht. Kaum ein Ort, an dem wir Menschen noch nicht waren. Ja, tatsächlich aber ist der größte aller Lebensräume auf unserem Planeten noch weitgehend unbekannt, die Tiefsee. Die beginnt ab 1000 Meter Meerestiefe und wenn man die Bodenfläche ab dieser Tiefe mal zusammenrechnet, dann kommt man auf mehr als 60% der Erdoberfläche, die weitestgehend unbekannt ist. Ja, gerade mal 5% sollen bisher erforscht sein. Und was wartet da so auf uns? Natürlich sind Flora und Fauna total spannend, aber die Tiefsee ist auch voller Ressourcen, die für uns interessant sind. Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo. Und im Hörsaal geht es heute weiter mit unserer kleinen Reihe zum Thema Meere und Ozeane. Heute schauen wir auf die mineralischen Rohstoffe, die es im Meer zu finden gibt.
Wir haben riesige Vorkommen von Manganknollen und Mangankrusten quer durch alle Weltozeane. Die Wertmetalle, die wir da vor allen Dingen finden, sind Kobalt, Nickel, Kupfer, Platin, Tellur, aber auch seltene Erde. In Mobiltelefonen sind bis zu 40 Metalle. Auch unsere erneuerbaren Energien kriegen wir nicht ohne Rohstoffe. Wir müssen keine Minen da unten bauen, wir müssen keine Straßen bauen, keine feste Infrastruktur. Da rostet hinterher nichts vor sich hin, sondern es wird alles mitgenommen und ist wieder einsetzbar. Aber wenn man Bergbau betreibt, dann hinterlässt man einen massiven ökologischen Fußabdruck. Ohne das geht's einfach nicht. Der Ozean erwärmt sich, er versauert, wir haben Tiefseefischerei, es gibt eine ganze Menge von Problemen im Ozean und wir brauchen eigentlich auch nicht noch ein zusätzliches.
Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, um mal dieses sehr angestaubte Sprichwort zu bemühen. Aber es ist ja so, das muss uns ja klar sein. Wenn wir so leben wollen, wie wir zurzeit leben, brauchen wir die entsprechenden Ressourcen. An Land werden die halt knapp und dank technischem Fortschritt brauchen wir immer mehr ganz spezielle Rohstoffe. Und die gibt es im Meer. Ja, und aus bitterer Erfahrung wissen wir, wie viel Rohstoffabbau kaputt machen kann. Wenn wir damit also in der Tiefsee anfangen wollen, sollten wir möglichst vorab ganz genau prüfen, wie wir das anstellen und möglichst wenig dabei kaputt machen. Andrea Kuschinski-Fritsche, die wir gerade schon gehört haben, macht genau das. Im Januar ist sie gerade erst von einer Expedition auf dem deutschen Forschungsschiff Sonne aus dem südwestlichen Pazifik zurückgekehrt, wo sie Unterwasservulkane untersucht hat. Andrea Kuschinski-Fritsche ist seit 2005 Professorin für Geowissenschaften an der Jacobs University Bremen. Ihr Schwerpunkt ist marine Geochemie. Insbesondere gilt ihr Interesse marinen mineralischen Rohstoffen und eben dem Tiefseebergbau. Wie es auf so einer Expedition zugeht und was erforscht wird, aber auch welche Ziele Deutschland in Sachen Tiefseebergbau verfolgt und was uns das kostet, das hören wir gleich. Wir sprechen nämlich mit Carsten Rühlemann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften. Die hält die deutschen Lizenzen für die Erkundung von Rohstoffgebieten in der Tiefsee. Und auch Rühlemann hat schon einige Expeditionen geleitet. Zuerst aber hören wir den Vortrag von Andrea Kuschinski-Fritsche zum Thema mineralische Ressourcen aus der Tiefsee. Sie erklärt uns jetzt, was für Ressourcen liegen da überhaupt, wie könnte der Tiefseebergbau aussehen und vor allem, was weiß die Forschung bereits darüber, welche Folgen er haben könnte. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 29. September 2016 von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen im Rahmen der 12. Göttinger Akademiewoche, die sich um Meere und Ozeane gedreht hat.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg heute Abend hier in diese wunderschöne Halle nach drinnen gefunden haben und Interesse an dem Thema marine mineralische Ressourcen haben. Wie Sie eventuell an dem Titel meiner Doktorarbeit entnehmen konnten, beschäftige ich mich tatsächlich mit diesem Thema schon ziemlich lange. Da gab es dann zwischendurch mal Phasen, wo ich mich eher mit anderen Dingen beschäftigt habe, aber aus aktuellem Anlass ist das eigentlich im Moment wieder eins meiner Hauptarbeitsgebiete. Und durchaus auch eines der Themen, was große Aufmerksamkeit erfährt, auf politischer Ebene, auf öffentlicher Ebene. Ja, um das kurz einzuführen, komme ich hier mal eben auf eine schon ein paar Jahre zurückliegende Pressemitteilung zurück. Die bezieht sich auf eine Studie, die das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt hat. Und der Titel heißt: Technologien treiben den Bedarf nach Hightech-Rohstoffen. Was steckt dahinter? Schlüsseltechnologien werden auch langfristig die weltweite Nachfrage nach Hightech-Metallen maßgeblich prägen. Und diese Hightech-Metalle finden wir nun eben in mineralischen Rohstoffen, die ja der Titel meines Vortrags sind. Und dann noch kurz hier unten in grün: Für den Hightech-Standort Deutschland hat die nachhaltige und wettbewerbsfähige Rohstoffversorgung der deutschen Industrie hohe Priorität. Die Industrie ist dort besonders verwundbar, wo sie essentiell auf vulnerable Rohstoffe angewiesen sind. Nun, was sind vulnerable Rohstoffe? Wenn sie große Bedeutung für die Volkswirtschaft haben, ihre Vorkommen auf wenige Länder beschränkt sind und diese in politisch instabilen Regionen der Welt liegen, also wo eine gewisse Verknappung oder ein eingeschränkter Zugang vorliegen könnte. Nun, wozu brauchen wir eigentlich genau diese Rohstoffe? Wir brauchen sie sehr viel mehr, als die meisten von uns wahrscheinlich glauben. Hier sind mal so ein paar, ich will mal sagen, Alltagsgegenstände aufgeführt, die eine ganze Reihe von diesen Rohstoffen benötigen. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen mindestens ein Mobiltelefon und diese Dinger werden ja heutzutage auch relativ häufig ausgewechselt. In diesen Mobiltelefonen sind bis zu 40 Metalle eng miteinander verschmolzen und das geht von seltenen Erden bis zu Tantal, was ein sehr kritisches Mineral ist, weil es in der Demokratischen Republik Kongo unter sehr unwürdigen Bedingungen gewonnen wird und auch hier zur Finanzierung des Bürgerkriegs beiträgt. Viele andere, unsere Computerdisplays, unsere Computer funktionieren nicht ohne Hightech-Metalle. Hybridautos brauchen zum Beispiel für ihren elektrischen Antrieb seltene Erden, aber auch in vielen anderen Teilen, sogar in den Scheiben, alle diese Elemente, die hier angegeben sind, gehören zu diesen sogenannten seltenen Erden. Wir können uns unser Leben heutzutage ohne seltene Erden eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und selbst wenn einige von Ihnen, einschließlich meiner selbst, ihren Strom aus erneuerbaren Energien beziehen und dabei ein gutes Gefühl haben, muss man doch einfach mal klipp und klar sagen, auch unsere erneuerbaren Energien kriegen wir nicht ohne Rohstoffe. Und das sind zum Beispiel bei Windkraft die Windturbinen, die riesige Mengen an Metallen verschlingen. Und je nach Antrieb können das bis zu einer halben Tonne Kupfer pro Generator sein oder eben aber auch bis zu 300 Kilogramm Neodym für ein einziges Windrad, für einen einzigen Generator. Katalysatoren, auch Photovoltaik, alle diese Technologien, in denen Deutschland ja auch zum Teil führend ist, benötigen aber den gesicherten Zugang zu diesen Rohstoffen. Und um einer sicherlich kommenden Frage gleich vorne wegzugreifen, stellt sich natürlich die Frage, wenn so viel im Umlauf ist, warum können wir das nicht recyceln? Und dieser Begriff Urban Mining, also im Prinzip städtischer Bergbau, ist ja auch durchaus ein gängiger Begriff. Nun ist es so, dass man bei Windturbinen zum Beispiel natürlich diese Kupferspulen gut wieder auseinanderbauen kann und hier vieles auch wiederverwertet werden kann, gerade wenn die nächsten Generationen der Generatoren jetzt auf den Markt kommen. Aber bei Handys zum Beispiel ist es eigentlich fast unmöglich, diese Kleinstmengen des eng miteinander verschmolzenen Metalls wirklich auseinanderzukriegen. Außerdem steigt der Bedarf an Rohstoffen weiterhin. Die Weltbevölkerung wächst, andere Länder wollen auch mit ihren Technologien vorankommen. Irgendwo müssen diese Rohstoffe herkommen. Und kurz nach dieser Pressemeldung oder dieser Studie gab es dann auch eine ganze Reihe von Zeitungsmeldungen, die sich mit diesem Thema befassten. Ein ganz großer Einschnitt war zum Beispiel 2010 das Schließen des chinesischen Marktes für seltene Erden. 90% der seltenen Erden weltweit stammen aus China, aus einer einzigen riesigen Lagerstätte. Und die chinesische Industrie hat dann aber sehr schnell festgestellt, dass sie diese seltenen Erden selbst braucht und damit den Export massiv eingeschränkt. Und das hat zu einer sehr, sehr großen Unsicherheit weltweit geführt. In diesem Artikel dargestellt. Und er erinnerte sich sehr schnell, dass ja da, wie schon aus den 70er, 80er Jahren bekannt, große Mengen an Manganknollen, Mangankrusten, die sehr metallreich sind, in den Tiefen der Meere auf dem Meeresboden schlummern. Und weist hier nochmal darauf hin, dass seltene Erden ja zum Beispiel auch hier enthalten sind. Und hier ist ein Artikel, der sagt, einfach wird der Tiefseebergbau nicht sein, aber er ist ja definitiv möglich. Die Ölindustrie zeigt, dass man Rohstoffe aus tausenden Metern Tiefe fördern kann. Sie beziehen sich hier aber auch auf die Probleme wie die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon, die, wie wir alle uns noch erinnern, ein großes ökologisches Desaster war. Ich kann aber gleich dazu sagen, beim Tiefseebergbau auf mineralische Rohstoffe können solche Unfälle zumindest nicht passieren. Aber auf das Thema komme ich noch zurück. Ja, was ist eigentlich die Tiefsee? Die Tiefsee ist eigentlich alles, was unterhalb von 1000 Meter ist. Diese Zone ist völlig lichtlos, allerdings sind 70% der Meere eigentlich tatsächlich Tiefsee. Wir kennen aber nur ungefähr 1% davon relativ gut. Und es gilt auch heute eigentlich noch der Spruch, dass wir die Rückseite des Mondes fast besser kennen als den Meeresboden der Tiefsee. Die Bedingungen sind extrem, sehr kalte Temperaturen, sehr hoher Druck, bis zu 400, 500 Bar eben entsprechend in 4.000, 5.000 Meter Tiefe. Natürlich, dadurch, dass kein Licht da ist, gibt es keine Primärproduktion, keine Pflanzen, sondern eine an diese extremen Bedingungen sehr speziell angepasste Tierwelt. Außerdem eben bedeutsame Rohstoffvorkommen am Meeresboden. Die Rohstoffe im flacheren Bereich, vor allem Erdöl, Gas, Sand, Schwerminerale, die werden ja schon seit langem gewonnen und da wissen wir, wie das geht. Und wir kennen auch die Umweltprobleme ganz gut. Bei den Rohstoffen der Tiefsee handelt es sich über alles um alles, was hier eben tatsächlich unter 1000 Meter Wassertiefe liegt. Und zwar sind das zum einen Manganknollen, die liegen in diesen riesigen Tiefseebecken im Sediment, also praktisch auf dem Boden. Dann gibt es Mangankrusten, die hier praktisch wie Überzüge auf den Hügeln der Seeberge sich finden, wie große Flächen. Und dann gibt es an vulkanisch aktiven Regionen, zum Beispiel mit mittelozeanischen Rücken, die sogenannten Massivsulfide oder hydrothermale Erze. Und ich möchte Ihnen diese Rohstoffe erstmal ganz kurz vorstellen, damit wir danach überhaupt wissen, worüber wir reden bezüglich Ökonomie, Ökologie und der weiteren Entwicklung. Das sind Bilder von Manganknollen. Das ist ein Foto vom Meeresboden, dass diese Manganknollen vorkommen zeigt. Die liegen da im Prinzip zum Teil wie auf einem Kartoffelacker, tatsächlich relativ lose auf der Oberfläche des Bodens. Das ist jetzt so eine sehr dichte Belegung, die ist nicht immer so dicht. Aber es sind tatsächlich riesige Flächen, die unten so mit diesen Knollen bedeckt sind. Die haben so mehrere Zentimeter Durchmesser. Wir haben hier als Forscher hier mit einem Kastengreifer hier mal so eine Probe ausgestochen und nach oben gebracht. Wenn man sich diese einzelnen Proben ansieht, dann sieht man, die sind oft auch bewachsen. Das ist hier ein Schwamm, also die sind durchaus auch ein Lebensraum. Dieses Bild hier ist ein Querschnitt von so einer Knolle. Und das ist für uns Forscher sehr interessant. Dieses Bild mag Sie an etwas anderes erinnern, und zwar vielleicht an eine Baumscheibe mit den verschiedenen Jahresringen. Und das ist letztendlich eigentlich nichts anderes, nur dass diese Jahresringe sehr viel älter sind. Diese Manganknollen wachsen also sehr, sehr langsam mit nur Millimetern bis einigen Zentimetern pro Million Jahre, was sie also bei dieser Dicke von mehreren Zentimetern tatsächlich auch einige Millionen Jahre alt macht. Und jeder dieser Wachstumsringe erzählt uns eigentlich auch etwas über das Klima und über die Stoffflüsse, die im Ozean damals geherrscht haben. Also wir können daraus auch sehr viel lernen. Das ist wie ein Geschichtsbuch der Erde. Gleichzeitig sind sie sehr reich an Kupfer, Nickel und Kobalt, was alles aus dem Meerwasser sich in diesen Knollen einbindet und damit eben auch ökonomisch sehr interessant. So rein optisch von der schwarzen Farbe und dem Material her sehen Mangankrusten erstmal ähnlich aus. Das ist auch so ein Tiefseebodenfoto von so einem Hang, von so einem Seeberg. Das ist jetzt mal eine sehr dichte Krustenbedeckung. Das sieht ja fast aus wie eine Teerstraße. Das ist natürlich nicht immer so optimal. Das ist eine Probe, wo man sieht, dass diese Mangankrusten direkt auf dem Gestein aufgewachsen sind. Und hier ist mal so eine Karte von so einem Tiefseeberg. Und man könnte sich vorstellen, dass all diese Hänge hier rundherum tatsächlich flächig von diesen Krusten bedeckt sind. Die wachsen noch langsamer, also so eine 5 cm dicke Kruste kann schon mal 20 Millionen Jahre alt sein. Die Wertmetalle, die wir da vor allen Dingen finden, sind Kobalt, Nickel, Kupfer, Platin, Tellur, aber auch seltene Erden. Was man hier aber auch schon sehen kann, ist im Vergleich zu den Manganknollen, wenn man an Abbau denkt, die Manganknollen, die so lose im Sediment liegen, die kann man sicherlich irgendwie da einfach rauspicken. Bei diesen Krusten hier ist das natürlich schon was ganz anderes. Da braucht man wirklich ganz andere Methoden, um diese Krusten von den Gesteinen abzubrechen. Außerdem müsste man ja hier mit den Fahrzeugen tatsächlich auch an den steilen Hängen fahren. Also hier sind die Gedanken eines Tiefseebergbaus lange noch nicht so weit. Was die Vorkommen dieser Knollen und Krusten betrifft, ich habe mal auf dieser Weltkarte hier die beiden großen seltenen Erdminen an Land eingezeichnet. Das ist diese große Mine in China bei Yanobo. Hier ist noch eine andere Mine, Mountain Pass in Kalifornien, die so ungefähr noch einige Prozent des Weltmarktbedarfs deckt, hatte aber schon geschlossen und hat jetzt inzwischen erst wieder aufgemacht, weil eben dieser Druck auf die seltenen Erden so groß war. Also diese Landvorkommen sind immer relativ beschränkt. Im Gegensatz dazu finden sich in diesen Kreisen und auf diesen einzelnen Flecken hier, die Seeberge darstellen, wirklich riesige Vorkommen von Manganknollen und Mangankrusten quer durch alle Weltozeane. Und zwar wirklich großflächig verteilt. Und sie sind eben nicht auf Vorkommen in verschiedenen Ländern beschränkt, sondern tatsächlich hier im offenen Ozean. So, der letzte Rohstofftyp ist interessant, weil er ganz anders ist als die beiden davor. Die anderen beiden davor entstehen sehr langsam, im Prinzip so aus Material, was in den Ozean reinkommt und das sich unten am Meeresboden sammelt. Die hydrothermalen Erze oder die Massivsulfide bilden diese, zumindest das, was wir sehen können am Meeresboden, diese berühmten schwarzen Raucher, die ja sehr spektakulär sind, von denen Sie vielleicht schon Bilder gesehen haben, wo sich also so Erzschornsteine bilden hier. Ist mal so ein Bruchstück oder so ein Stück von einem Schornstein, was wir tatsächlich mal auf einer Forschungsfahrt in einem mühsamen Kampf durch die ganze Nacht durch mit so einem großen Greifer vom Meeresboden heile nach oben gebracht haben. Steht heutzutage im Bremer Überseemuseum. Und wenn man die mal durchschneidet, dann sieht man, da sind so Kanäle, wo diese heiße Lösung durchströmt und dann lagert sich dieses Erz hier draußen ab, sobald es in Berührung mit dem kalten Meerwasser kommt. Ja, zum einen ist die Zusammensetzung und das, was das Erz ausmacht, hier ganz anders. Wir haben hier also Gold, Kupfer, Zink, Silber. Aber der Entstehungsprozess ist auch ein ganz anderer. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich werden, um diesen Unterschied auch klar zu machen. Wir haben bei den Manganknollen und Mangankrusten gesehen, das sind riesige Flächen einfach an der Oberfläche. Das heißt, hier müsste Bergbau auch großflächig stattfinden. Aber man kann relativ gut sehen, was da ist. Bei diesen Lagerstätten funktioniert das folgendermaßen. Die entstehen zum Beispiel an mittelozeanischen Rücken, wo diese ozeanische Kruste so auseinanderreißt und die Platten voneinander wegdriften. Und dann dringt heißes Magma von unten hoch, sodass wir also eine Wärmequelle haben und wir haben so eine aufgerissene ozeanische Kruste. Und in die kann praktisch kaltes Meerwasser eindringen und das wird dann sehr stark aufgeheizt durch diese Magmenkammer. Das wird dann eine ganz heiße, aggressive, saure Lösung, die hier unten im Untergrund praktisch aus dem Gestein die ganzen Metalle rauslaugt. Und dann, wenn das Ganze aufsteigt und sich mit kaltem Meerwasser vermischt, in Form von diesen massiven Erzkörpern abscheidet. Das Problem bei der Sache ist, wir sehen nur die Spitze des Eisberges am Meeresboden, und zwar diese schwarzen Rauche. Aber wir können relativ schwer erfassen, wie groß dieser Erzkörper da unten eigentlich ist. Und das macht die Erkundung natürlich sehr schwierig. Im Prinzip muss man Bohrungen machen, was natürlich unter diesen Bedingungen sehr schwierig und sehr teuer ist. Wir wissen, da gibt's riesige Erzkörper, aber wie groß die wirklich sind und wie wertmetallreich die sind, ist relativ schwer zu erfassen. Das ist hier das ganz große Problem. Die Vorkommen sind auch weltweit. Wir sehen hier überall diese mittelozeanischen Rücken. Die roten und gelben Punkte sind verschiedene schon entdeckte Lagerstätten. Wir sehen auch einige hier Hawaii-Inseln oder mitten in den Ozeanen. Was wir hier auch schon sehen können, sind zwei verschiedene Farben des Meerwassers. Diese helleren Bereiche, das sind die sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszonen 200 Seemeilen, die den einzelnen Ländern zugeschlagen werden. Das heißt, alles, was in diesen Bereichen ist, gehört den jeweiligen Küstenländern. Das dunkelblaue hier ist praktisch internationales Gewässer, was keinem eindeutig zuzuordnen ist. Und wir sehen, viele von denen liegen in internationalen Gewässern, einige von denen sind aber auch zuordnbar. So, wenn man nun über eine nachhaltige Gewinnung von Rohstoffen aus diesen marinen Mineralen nachdenken, dann muss man erstmal überlegen, was ist denn nachhaltig eigentlich? Es ist ja heutzutage ein sehr viel verwendeter, moderner Begriff. Aber interessanterweise ist dieser moderne Begriff eigentlich schon relativ alt. Und zwar stammt er ursprünglich aus der deutschen Forstwirtschaft. Und zwar hat Hans Karl Karlowitz 1713 in seinem Buch Silvicultura Economica das seine Vision einer nachhaltigen Forstwirtschaft dargelegt. Und man kann das kurz zusammenfassen. Er hat damals gesagt, schlage nur so viel Holz, wie der Wald verkraften kann, so viel wie nachwachsen kann. Und das ist eigentlich auch heute noch das Grundprinzip der Nachhaltigkeit. Da haben sich dann auch später noch viele andere Gedanken drüber gemacht und sehr häufig wird die Definition der Brundtland-Kommission von 1987 verwendet. Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die den Bedürfnissen der Gegenwart entspricht, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Der Schwerpunkt wurde üblicherweise sehr stark auf die Ökologie gesetzt hierbei. Heutzutage ist man noch einen Schritt weiter und sagt, eigentlich muss Nachhaltigkeit mindestens drei Dimensionen haben und nicht nur Ökologie. Um wirklich gesamtheitlich Nachhaltigkeit zu sein, und das sind die sogenannten drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das ist die Ökologie, über die wir eben schon gesprochen haben, das ist der Sozialbereich und das ist der Wirtschaftsbereich. Man könnte aber hier sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es müssen auch politische und rechtliche Aspekte abgesichert sein. Und natürlich eine wichtige Frage ist die gesellschaftliche Wahrnehmung. Kann eine nachhaltige, theoretisch nachhaltige Theorie, wird sie überhaupt von der Gesellschaft akzeptiert? Und wir wissen das aus vielen anderen Bereichen mit erneuerbaren Energien, Stromtrassen, dem Speichern von Kohlendioxid unter der Erde. Da kann die Technologie noch so gut und nachhaltig sein. Sie ist nicht ansetzbar, wenn die Bevölkerung dies nicht mitträgt. Fangen wir mal mit der ökologischen Dimension an und machen uns erstmal ein Bild von der Lebewelt, die dort unten vorherrscht, um eine Idee zu bekommen, wie negativ sich ein Meeresbergbau dort unten für sie auswirken könnte. Dieses Bild von der Knolle haben wir schon gesehen. Es gibt sogenannte sessile, festsitzende Organismen, die eben diese festen Knollen als Untergrund brauchen. Das andere weiche Sediment unten drunter ist kein richtig fester Untergrund. Wenn wir die Knollen wegnehmen, ist der Lebensraum weg. Es gibt aber auch mobile Organismen, wie zum Beispiel diese Seegurke, die theoretisch flüchten können und sich einen neuen Lebensraum suchen können. Grundsätzlich haben wir eine sehr geringe Dichte von Organismen. Das heißt, wenn wir manchmal stundenlang mit so einem Tiefseeroboter Bildaufnahmen machen, dann sehen wir manche Arten von Tieren nur ein einziges Mal. Und häufig weiß man weder, wie alt sie sind, wie sie sich reproduzieren, wie die Larven aussehen und so weiter. Sie haben aber üblicherweise eine großflächige Verbreitung. Die Stoffumsatzraten da unten sind sehr gering. Es ist kalt, es ist dunkel, da kommt wenig Futter an. Die Tiere reproduzieren sich sehr langsam. Sie sind zum Teil sehr alt, bevor sie überhaupt reproduktionsfähig sind. Also das sind alles Dinge, die berücksichtigt werden müssen bei diesem Lebensraum. Und man muss damit allein schon auf Basis dieser Tatsachen davon ausgehen, dass die Auswirkungen eines Abbaus vermutlich großflächig und auch langfristig sein werden. Denn die Regeneration eines solchen Systems ist einfach sehr langsam. Bei den Mangankrusten ist es ein bisschen ähnlich. Die Faunen in Knollen- und Krustengebieten sind auch ähnlich. Es gibt aber auch gewisse Unterschiede. Es wird auch viel darüber spekuliert, dass es vielleicht endemische Arten gibt, die also tatsächlich nur auf einzelnen Seebergen vorkommen. Und wenn wir da alle Krusten abrasieren, dann werden natürlich auch diese Organismen für immer ausgelöscht. Außerdem sind Seeberge Schutzräume und Brutstätten vieler Fischarten und anderer mariner Organismen. Noch dazu kommt, dass die Fischerei ja mittlerweile von den weitgehend erschöpften flacheren und küstennahen Gebieten auch schon in die Tiefsee vorgedrungen ist und es hier natürlich möglicherweise Konflikte mit der Tiefseefischerei geben könnte. Und außerdem muss man ganz klar sagen, Mangankrustenabbau würde bedeuten, dass man diese Oberflächen, diese massiven Oberflächen wirklich abbrechen müsste. Und das wäre schon ein massiver Eingriff. Also auch hier müssten wir wahrscheinlich von einer großflächigen und langfristigen Auswirkung ausgehen. Bei den Hydrothermalfeldern mit den Massivsümpfen sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben hier, das sind so typische Bilder, das sind hier so Röhrenwürmer, die wie Blumensträuße hier um diese schwarzen Rauch herum sitzen. Diese braunen Flecken, die Sie hier sehen, das sind alles Muscheln, die teilweise in mehreren Lagen übereinander an diesen schwarzen Rauchern sitzen. Manchmal sind auch richtig dicke Wolken von weißen Schrimps da zu sehen. Also die Biomasse hier ist extrem hoch. Aber sie ist lokal sehr begrenzt. Das ist immer nur da, wo diese schwarzen Raucher tatsächlich auch sind und heißes Wasser ausströmt. Hier sind riesige Stoffumsatzraten, weil hier unten ganz viel Energie und Futter rauskommt. Das ist also komplett anders als in den dunklen, sozusagen langweiligen Manganknollengebieten, wo ja nicht viel ankommt. Damit sind aber auch diese Organismen an sehr dynamische Umweltbedingungen angepasst. Denn diese heißen Quellen erscheinen manchmal innerhalb kürzester Zeit und erlöschen dann wieder. Und dann treten sie an anderer Stelle wieder auf. Und diese Wiederbesiedlung findet immer sehr schnell auch wieder statt. Das heißt, diese Organismen können mit sehr starken Schwankungen in ihrer Umgebung umgehen. Sodass wir sagen könnten, wahrscheinlich sind hier die Auswirkungen zeitlich und räumlich eher begrenzt und nicht so massiv wie in den anderen beiden Fällen. Außerdem würde man in der Regel mit seinem Abbaugerät nicht daran gehen, wo die heißen Quellen noch sprudeln und das Leben noch tobt. Denn man möchte ja auch, das sind 400 Grad heiße, aggressive Lösungen. Das ist ja auch eine technische Herausforderung. Man geht da eigentlich lieber hin, wenn diese Felder erloschen sind. Und dann hat man hier in den inaktiven Feldern so diese typische Tiefseefauna wie im Umfeld. Aber man würde ja eben auch nur relativ kleine Flächen abbauen, weil der Erzkörper ja in der Tiefe liegt. Jetzt natürlich die große Frage, die Umweltauswirkungen werden natürlich maßgeblich auch von der Technologie abhängen. Und da gehe ich jetzt nur auf das Beispiel Manganknollenabbau ein, weil hier die Technologie eigentlich auch schon am weitesten fortgeschritten ist. Es gibt aber noch keinen industriellen einsetzbaren Manganknollenkollektor. Aber Sie haben ja gesehen, diese Manganknollen liegen wie Kartoffeln auf dem Acker. Das heißt, man braucht irgend so ein Sammelgerät. Und alle bisher gängigen Konzepte sind solche Raupenfahrzeuge, die vorne irgendwas zum Aufsaugen oder zum Aufgabeln dran haben. Das ist mal so eine Pilotanlage, die in Korea entwickelt wurde. Das ist ein Konzept, was von einer deutsch-norwegischen Firma erbaut wurde. Oder nicht mal nicht erbaut wurde, nur im kleinen Maßstab, aber das Konzept wurde zumindest entwickelt. Die haben alle im Prinzip, funktionieren die nach einem ähnlichen Prinzip. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein Kollektor hier unten am Meeresboden langfährt, das ist mal das ganze Abbauszenario, klar, dann würde hier unten die Aufnahme stattfinden, dann würde das Ganze hydraulisch nach oben gepumpt auf ein Förderschiff und hier vielleicht von Wasser und anhaftendem Sediment getrennt und dann mit einem Transportschiff an Land transportiert. Und die gesamte Aufbereitung würde tatsächlich an Land stattfinden. Wahrscheinlich nicht in Deutschland, das wäre zu teuer, zum Beispiel Knollen für Deutschland nach Deutschland zu transportieren, sondern das würde man dann in irgendwelchen Küstenstaaten machen. Ja, was kann hier passieren? Hier unten, der Kollektor kann natürlich die Organismen direkt töten, er zerquetscht sie vielleicht im Sediment, er wirbelt eine riesige Staubwolke auf, die vielleicht in die Kiemen von Organismen geht, Lärm, Licht, das ist alles etwas, was es da unten normalerweise nicht gibt. Man könnte sich auch vorstellen, dass hier in der Wassersäule, wenn so eine Trübe entsteht, dass dies Probleme verursachen könnte. Und alles hier im Schiffsbetrieb, das wären die normalen Risiken, die man sonst beim Schiffsbetrieb auch hat. Es werden also keine Chemikalien hier verwendet, sondern wenn, dann würden chemische Prozesse hier an Land stattfinden und da haben wir eigentlich die gleichen Probleme wie im Landbergbau auch. Ja, die Wissenschaftler haben schon früh versucht, sich ein Bild davon zu machen, wie maßgeblich diese Störungen tatsächlich sind. Aber da es noch keinen echten Manganknollenkollektor gibt, musste man sich irgendwie behelfen. Und interessanterweise hat die Bundesregierung schon vor langer Zeit, und zwar Ende der 80er Jahre eigentlich, diese Umweltuntersuchungen sehr intensiv gefördert und hat im Jahr 1989 ein Experiment unterstützt, finanziell unterstützt, das sogenannte Discol-Projekt. Das kommt von dem englischen Namen Disturbance and Recolonization, Störung und Wiederbesiedlung. So, man hat sich aus Ermangelung eines Kollektors, hat man sich so eine Flugegge gebaut und hat die von dem Forschungsschiff Sonne aus in einem Manganknollengebiet kreuz und quer über mehrere Kilometer durch so ein Manganknollenfeld gezogen, um zu simulieren, wie so ein Kollektor wirken könnte. Und man hat dann hinterher sich mit Fotos angeguckt, wie das aussieht, und man sieht halt überall diese Flugspuren. Die Manganknollen sind untergepflügt, das Sediment ist aufgewirbelt, es sind keine Tiere mehr da. Und man hat dann tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, über Jahre hinweg dieses Gebiet zu beobachten. Man hat natürlich vor allem geguckt, die Fauna, die da unten lebt im Sediment, wie verändert die sich denn? Es gibt große Tiere, die sogenannte Megafauna, die sind größer als 2 Zentimeter. Dann so Makrofauna, die ist irgendwo dazwischen, und die Majofauna, alles, was kleiner als 1 Zentimeter ist. Man sieht schon, wenn man so ein Sedimentschnitt hat, das sieht aus wie ein Bodenprofil. Wir haben unten hier oben so ein braunes Sediment und hier unten wird das heller. Wichtig zu wissen ist, dass 90% der Organismen hier oben in diesen 10 Zentimetern ungefähr leben. Und das ist natürlich genau das, wo der Kollektor auch durchflügen würde. Und damit am Mars wären natürlich diese 90% der Organismen auch am stärksten von so einem Manganknollenabbau betroffen. Ich will Ihnen ein paar Ergebnisse dieser Studie mal zeigen. Und zwar achten Sie mal auf diese beiden Diagramme. Das ist auf der Skala hier aufgetragen, die Dichte der Organismen pro Fläche. Und zwar zwischen den Flugspuren und in den Flugspuren von diesem Experiment. Und das hier unten ist die Zeitskala. So, wir fangen im Urzustand bei einer bestimmten Zahl von Organismen an, in beiden Fällen gleich, weil das Gebiet ja noch unbeeinflusst war. Direkt nach der Störung durch die Flugegge ist zwischen den Flugspuren die Zahl der Organismen geringfügig runtergegangen, aber natürlich in den Flugspuren war sie maßgeblich verringert. Natürlich, durch den massiven Eingriff. Nach einem halben Jahr fand die nächste Forschungsreise statt und man fand, dass die Regeneration in diesen Flugspuren ziemlich gering war, aber interessanterweise zwischen den Flugspuren mehr Organismen als vorher da waren, und das verstärkte sich nochmal nach 3 Jahren. Da waren also deutlich mehr Organismen hier zwischen diesen Flugspuren als vorher da waren, während sich das System von der Zahl der Individuen in den Flugspuren so halbwegs regeneriert hatte. Wie das zustande kommt, ist eine interessante Frage. Vielleicht war das so ein Rückzugsraum, vielleicht wurden aber auch Organismen angezogen durch diese Störung und haben hier irgendeinen Profit finden können zwischen diesen Flugspuren. So, man darf sich jetzt aber nicht davon irritieren lassen, dass wieder so viele Tiere zahlenmäßig da waren wie vorher. Was auf jeden Fall nicht mehr so war, war die Biodiversität, hier in diesen beiden Grafiken dargestellt. Vor der Störung, dargestellt durch diese vielen verschiedenen bunten Punkte, hatten wir viele verschiedene Spezies. Und eine hohe Diversität. Nach der Störung waren zwar genauso viele Organismen da wie vorher, aber wenige Spezies dominierten. Und zwar waren natürlich vor allen Dingen die weg, die auf Manganknollen aufgesessen haben, weil die hatten ja gar kein Substrat mehr. Also wir werden auf jeden Fall eine veränderte Artenzusammensetzung haben. Wir wissen immer noch ziemlich wenig über die Verbreitung und die Reproduktion dieser Organismen. Und damit ist auch eine konkrete Aussage zur Regenerationsfähigkeit schwierig. Auch wenn wir immerhin einen Zeitraum von 7 Jahren hatten, was damals ja schon eine tolle Zeit war. Dann, habe ich schon kurz erwähnt, waren so lange Zeit, 20 Jahre gab es überhaupt kein Geld für diese Forschung und man hatte eigentlich auch kein großes Interesse mehr dran, bis eben in den letzten Jahren dieses Interesse an diesen Rohstoffen wieder extrem verstärkt wurde. Und interessanterweise haben wir letztes Jahr von der Bundesregierung, vom Bundesministerium für Forschung und Technologie, sehr viel Geld bekommen, diese Studien fortzusetzen. Wir haben in 2015 mit dem neuen Forschungsschiff Sonne tatsächlich 3 Fahrtabschnitte auf 2 Forschungsfahrten bekommen. Das war ein Projekt, ein sogenanntes JPI Oceans Projekt. Das ist ein EU-Projekt, geführt von Deutschland mit etwa 20 deutschen und europäischen Partnern. Und wir sind hier einmal von Panama aus in dieses Gebiet gefahren, wo diese Disco-Studie damals stattgefunden hat. Das war hier. Und dann gab es noch 2 Fahrtabschnitte, die hier in diesen Manganknollengürtel, den ich gleich noch vorstellen will, reingeführt haben, wo eine ganze Reihe von verschiedenen Arbeitsgebieten untersucht wurden. Und hier sind sogenannte Schutzgebiete rundherum, die schon mal eingerichtet wurden, vorsorglich, falls so Meeresbergbau stattfindet. Ein paar sehr interessante Ergebnisse möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Was Sie hier sehen, dieser Balken ist 100 Meter lang. sind Fotokartierungen von so einem selbstfahrenden Unterwasserfahrzeug, was hier in größerer Flughöhe über diesen gestörten Meeresboden gefahren ist, wo damals vor 26 Jahren dieses Discol-Experiment durchgeführt wurde. Und das ist eine hochauflösende, das ist hier dieser Balken 2 Meter. Und was Sie ganz deutlich sehen können, nach 26 Jahren sind die Flugspuren immer noch fast so gut zu sehen wie vorher. Sie sehen eindeutig diese einzelnen Spuren, Sie sehen hier diese Rillen, das sind Beprobungsstellen, wo wir damals die Proben genommen haben. Also hier ist so ein Kern gezogen worden, hier ist so ein Kastengreifer gezogen worden, hier kann man irgendein Stück Müll sehen. Also phänomenal, wie gut das nach 26 Jahren noch zu sehen ist. Und das Ganze hier nochmal im Vergleich. Der Ursprung, so sah es vorher aus, so sah das damals aus, direkt nach dem Störexperiment. So sah es nach 7 Jahren aus. Und was immer interessant ist zu sehen, ich habe Ihnen vorhin dieses Profil gezeigt, diese weißen Flecken zeigen immer, dass das Sediment von unten nach oben gewühlt wurde. Und auch das kann man hier, das ist jetzt die Flugspur nach 26 Jahren, eigentlich immer noch gut sehen. Das heißt, da unten ist alles einfach extrem langsam. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese Veränderungen einfach auch sehr langfristig sein werden. So, die Frage ist nun, ist damit Tiefseebergbau out? Dann vergleichen wir das mal mit dem Landbergbau. Man muss mal ganz realistisch sagen, wenn man Bergbau betreibt, dann hinterlässt man einen massiven ökologischen Fußabdruck. Ohne das geht's einfach nicht. Das ist nochmal so ein Bild vom Meeresboden. Hier mit so der Spur eines Fluggeräts. Klar, ist nicht schön, hier fehlt was. Das ist das Bild einer verlassenen Mine mit sauren Abwässern in Südafrika. Und natürlich ist das ganze Minenumfeld noch viel größer. Und das, was hier vielleicht rausläuft an toxischen Wässern, das sieht man gar nicht. Also, die Frage ist, was ist das kleinere Übel? Der Vorteil beim Meeresbergbau ist, man hat keinen sogenannten Abraum. Also da liegt nichts oben drauf, was man erstmal entfernen muss, sondern wir sind gleich an der Lagerstätte dran. Der Vorteil beim Meeresbergbau ist auch, Sie haben das auf der einen Skizze gesehen, wir haben nur mobile Geräte. Wir müssen keine Minen da unten bauen, wir müssen keine Straßen bauen, keine feste Infrastruktur, da rostet hinterher nichts vor sich hin, sondern es wird alles mitgenommen und ist wieder einsetzbar. Also ganz anders als im Landbergbau und durchaus ein großer Vorteil. Diese sauren Minenwässer haben wir auch nicht, die Umwelt vergiften können. Man könnte sich vorstellen, dass wenn mehr Rohstoffe aus dem Meer gewonnen werden, dass vielleicht sich der ökologische Druck auf sensible Ökosysteme an Land ein bisschen verringert. Denn wo kommen heute die Rohstoffe her? Lassen Sie uns mal an Nickel denken. Nickel wird hauptsächlich aus sogenannten Lateriten gewonnen. Das sind tropische Verwitterungsböden. Was steht normalerweise auf tropischen Böden? Regenwald. Das heißt, man muss eigentlich riesige Flächen Regenwald roden, um an dieses Nickel ranzukommen. Also, könnte auch potenziell einen Vorteil bringen. Wenn man jetzt mal an die Aufbereitung der Erze denkt, dann gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied, weil das wird immer mit Chemikalien und mit Energieverbrauch einhergehen. Was natürlich schon problematisch ist, okay, wir wissen noch nicht viel über die Regeneration dieser Gebiete. Außerdem könnte es mögliche sogenannte synergistische Effekte, also sich gegenseitig verstärkende Effekte im Ozean geben. Denn wir wissen alle, der Ozean erwärmt sich, er versauert, wir haben Tiefseefischerei, es gibt eine ganze Menge von Ozean, von Problemen im Ozean und wir brauchen eigentlich auch nicht noch ein zusätzliches. Ja, wie gesagt, wir haben immer noch große Kenntnislücken. Die große Frage natürlich ist auch, sollte trotzdem ein nachhaltiger Tiefseebergbau entwickelt werden? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Denn wir haben ja gesehen, ein Großteil der Lagerstätten liegt in Regionen, die gehören eigentlich niemandem. Hierzu ist schon vor vielen Jahrzehnten eine Organisation geschaffen worden, also in den nationalen Gewässern, in diesen ausschließlichen Wirtschaftszonen, hier diese grünlichen Regionen, wird das auf nationaler Ebene durch die Staaten reguliert. In den internationalen Gewässern ist die sogenannte internationale Meeresbodenbehörde dafür verantwortlich. Das ist eine UN-Behörde. Es ist noch eine relativ kleine Behörde, die aber eine große Aufgabe hat. Ihr Auftrag ist es, die Bodenschätze der Tiefsee als sogenanntes gemeinsames Erbe der Menschheit zu verwalten. Das heißt nicht, dass das hundertprozentiger Schutz bedeutet. Sie muss nur sicherstellen, dass sie nachhaltig genutzt werden und eben auch gerecht verteilt werden. Dass nicht nur die Industrienationen sich ihre Rosinen rauspicken und Entwicklungsländer das Nachsehen haben. Sie sind verantwortlich für das Regelwerk und die ganzen Verfahren, also für Abbauvorschriften. Im Moment gibt es nur Vorschriften für die Erkundung, also die Exploration, zu gucken, was ist da und schon mal so ein Claim setzen. Aber zurzeit werden auch tatsächlich die Abbaulizenzen und Regelwerke für Manganknollen, Mangankrust und Massivsulfide erstellt. Wie sieht das dann praktisch aus? Hier nochmal ein Bild von diesem Manganknollengürtel, der auf der einen Karte schon mal eingezeichnet war. Das ist hier Mexiko, das ist Hawaii. Das ist also hier so der nördliche Zentralpazifik. Und hier in dieser Region sind riesige Manganknollenvorkommen. Diese einzelnen Felder, die Sie hier sehen, das sind sogenannte Explorationslizenzgebiete von verschiedenen Staaten, die sich bei der Internationalen Meeresbodenbehörde gekauft haben. Die zahlen also einen Betrag, haben dann einen Vertrag über 15 Jahre und haben damit Recht, aber auch Pflicht, jede Menge Daten hier zu generieren. Nach einer gewissen Zeit müssen sie die Hälfte des Gebietes zurückgeben. Und dieses Gebiet wird im Prinzip kostenfrei Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt, damit die eben auch teilhaben können, auch wenn sie sich das selbst eigentlich gar nicht leisten können. So soll sichergestellt werden, dass eine gerechte Verteilung da ist. Außerdem müssen die Länder wirklich sicherstellen, dass viele Daten erhoben werden und dass ein nachhaltiges Konzept entwickelt wird. Deutschland hat sich relativ spät, erst 2006, hier ein Lizenzgebiet gekauft. Das sind diese beiden Felder hier. Da war wohl scheinbar nur noch diese hässliche Farbe übrig da auf der Karte. Wie dem auch sei, mittlerweile hat Deutschland auch im Indischen Ozean noch ein Lizenzgebiet für Massivsulfide. Also die Bundesregierung ist sehr stark daran interessiert, dies auch weiter zu entwickeln. Und diese Forschungsfahrtroute, die Sie vorhin gesehen haben, ist genau in diese Lizenzgebiete gegangen und hat diese einzelnen Gebiete hier untersucht. Und letztendlich wäre der nächste Schritt, dass in diesen Gebieten, die zurzeit noch erforscht werden, auch tatsächlich Abbau betrieben werden kann, wenn die Verträge mit der Internationalen Meeresbodenbehörde entsprechend geschlossen sind. Ja, gucken wir noch mal ganz kurz uns an, wie jetzt die sozioökonomischen Effekte von Tiefseebergbau mit Landbergbau sind. Ich habe jetzt mal den Schwerpunkt auf die Ökologie gesetzt, weil es, wie gesagt, traditionell eigentlich eher der Hauptpfeiler der Nachhaltigkeit ist. Aber natürlich muss man sich auch über die anderen Bereiche Gedanken machen. Ein Vorteil von Meeresbergbau wäre, dass keine Menschen, einschließlich Naturvölker, in entlegenen Regionen von dem Bergbau direkt betroffen wären. Beim Landbergbau ist es ja schon häufig so, dass einheimische Völker entwurzelt, entrechtet werden, aber praktisch an dem Gewinn überhaupt nicht beteiligt werden, sondern nur mit den negativen Folgen zu tun haben. Es besteht dadurch, dass eben hier neue Entwicklungen mit sehr guten Technologien stattfinden, auch die Möglichkeit, hohe Umwelt- und Arbeitsstandards zu schaffen im Vergleich zu Bergbauaktivitäten an Land, wo häufig ganz schlechte Umweltstandards, Kinderarbeit und andere wenig soziale Bedingungen herrschen. Für Deutschland ist es eine Chance und ein Potenzial für viele innovative technologische Entwicklungen, gerade im Bereich Umwelttechnologien. Allerdings muss man sagen, das wirtschaftliche Risiko ist am Anfang ziemlich hoch, denn am Anfang sind hohe Investitionen nötig und ein Einkommen würde erst nach einigen Jahren überhaupt möglich sein. Wir wissen auch zum Beispiel immer noch nicht bei Massivsulfid-Lagerstätten, wie viel da unten eigentlich liegt. Lohnt sich das überhaupt, darunter zu gehen und eine Technologie dafür zu entwickeln? Außerdem ist immer noch nicht so richtig klar, wie man diese Manganknollen aufbereiten kann hinterher, um daraus die Wertmetalle zu gewinnen, denn das Material ist anders als das, was wir an Land kennen. Es ist für uns ein neues Material. Auch hier muss noch viel investiert und erforscht werden. Was den Arbeitsmarkt betrifft, so kann Tiefseebergbau für Industrienationen durchaus attraktiv sein, weil es hochspezialisierte Jobs schafft, könnte aber dazu führen, dass in vielen Entwicklungsländern natürlich die Arbeitsmärkte in der Bergbauindustrie zusammenbrechen und hier viele einfache Jobs verloren gehen. Bei der gesellschaftlichen Akzeptanz ist natürlich auch so, dass solche neuen Hochtechnologien häufig zu Widerstand in der Bevölkerung führen. Und auch hier muss man natürlich ganz klar unterscheiden, diese gesellschaftliche Akzeptanz oder der Widerstand, der wird in Europa oder in den USA ganz anders sein als zum Beispiel in pazifischen Inselstaaten, die in diesen Regionen liegen, wo Manganknollenabbau stattfinden könnte, auch wenn keine direkten negativen Umweltauswirkungen betroffen werden. Aber ich fand das mal ganz interessant. Ich war mal auf einer Veranstaltung von Brot für die Welt, die sich tatsächlich auch mit Tiefseebergbau beschäftigt, weil die nämlich zum Beispiel mit Pazifikvölkern zusammenarbeiten. Und die haben zum Beispiel erzählt, diese Völker haben eine ganz andere Sicht auf den Ozean. Für uns trennt der Atlantik Europa und Amerika. Wenn man aber nur auf so einem winzigen Flecken Insel wohnt, dann ist der Ozean das Verbindende zum Nachbarstaat und nicht das Trennende. Und deswegen haben die natürlich auch einen ganz anderen Bezug zum Ozean. Außerdem kommen eben auch noch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit dazu, wie zum Beispiel damals auch die Atombombentests, die ja auch vielfach in den Pazifikregionen stattgefunden haben. Noch dazu muss man berücksichtigen, dass die politischen Systeme einen Einfluss darauf haben werden, ob Tiefseebergbau akzeptiert wird oder nicht. Und man kann natürlich in demokratischen Staaten hier eine sehr viel größere Bandbreite an gesellschaftlichen Reaktionen erwarten als in nicht-demokratischen Staaten. Generell sind transparente Verfahren oder eine gute Kommunikation mit der Öffentlichkeit notwendig. Und sicherlich können hier Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und WWF, eine wichtige Rolle spielen. Und die sind in der Tat auch sehr stark involviert in diese Diskussionen. Und bei all dem muss man die Verschiedenheit kultureller und politischer Systeme in den betroffenen Ländern berücksichtigen. Ich komme jetzt schon zu meiner kurzen Zusammenfassung und dem Ausblick, was wir daraus eigentlich mitnehmen können. Tiefseebergbau hat noch nicht begonnen. Es hat schon viel Aktivitäten gegeben, aber mit all dem Wissen, was wir schon haben, besteht eigentlich jetzt eine einzigartige Chance, das Ganze wirklich mal gesamtheitlich von allen Seiten zu betrachten, einschließlich wirtschaftlicher Aspekte, politischer, sozialer und natürlich umweltbezogener Aspekte, um tatsächlich dieses Prinzip der Nachhaltigkeit in der ganzen Entwicklung auch so entsprechend zu berücksichtigen. Damit das möglich ist, ist auf jeden Fall weitere Forschung wichtig. Natürlich muss ich auch ein bisschen Werbung für meine eigene Arbeit machen, unsere Arbeit, aber nichtsdestotrotz haben wir gesehen, wir müssen das System besser kennen, damit wir eben auch der Politik bei Entscheidungen besser mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und natürlich müssen wir nicht nur mit der Politik, sondern auch mit der Industrie sehr eng zusammenarbeiten, damit eben auch das, was wir über die Umwelt wissen, in der Entwicklung dieser Abbautechnologien berücksichtigt werden können, dass die Technologie tatsächlich zum Zuge kommt, die dir den geringsten Schaden der Umwelt zufügen würde. Und natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe, dass die internationale Meeresbodenbehörde bei der Entwicklung von Standards und Regulierungen durch die Wissenschaft unterstützt wird, um hier dieses Wissen wirklich in diesen Regelwerken mit einfließen zu lassen. Wir von der Wissenschaft sind gut gerüstet. Das ist das letzte Bild im Rahmen des Vortrags hier. Das zeigt das neue Forschungsschiff Sonne, das seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr unterwegs ist und uns auch in Zukunft wieder in diese Gebiete führen wird. Wir haben Tiefseeroboter, Forschungsboote, Tauchboote. Gibt es in Deutschland zwar keine Tieftauchenden, aber das ist hier ein französisches Exemplar. Das ist ein Meeresbodenbohrgerät, mit dem man bis zu 200 Meter tief in den Meeresboden bohren kann. Das sind autonome Unterwasserfahrzeuge, die ganz allein fahren, kartieren und Daten aufnehmen können. Wir sind also sehr gut gerüstet. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Geowissenschaftlerin Andrea Koschinski-Fritsche war das, mit einem Vortrag über die mineralischen Ressourcen aus der Tiefsee. Ja, im nächsten Hörsaal knüpfen wir an diesen Vortrag übrigens nochmal an. Da tauchen wir dann nochmal tiefer in die rechtliche Frage ein, die eben schon anklang. Also, wem gehört die Tiefsee eigentlich und wie wird festgelegt, wer wo was machen darf? Jetzt bleiben wir aber noch bei den mineralischen Ressourcen und schauen mal die Praxis an. Vor der Sendung habe ich mit dem Meeresgeologen Carsten Rühlemann gesprochen. Er ist Leiter des Arbeitsbereichs Marine Geologie und Tiefseebergbau der Bundesanstalt für Geowissenschaften. Die BGR hält für Deutschland die beiden Tiefsee-Erkundungslizenzen, eine für Manganknollen im Ostpazifik und eine für Massivsulfide im Indischen Ozean. Sie erforscht die Rohstoffe selbst, die Abbaumethoden, aber auch die ökologischen Folgen. Und wie Andrea Koschinski-Fritsche hat auch Rühlemann schon Forschungsfahrten selbst geleitet. Als erstes wollte ich von ihm wissen, was wir mit unseren beiden Claims schon machen dürfen und was wir machen müssen. Also welche Rechte und Pflichten mit solchen Lizenzen einhergehen.
Ja, also die Lizenzen beinhalten einmal das Recht auf Erkundung natürlich der Vorkommen. Nicht? Dazu haben wir 15 Jahre Zeit. Jeweils für die Manganknollen und die Massivsulfide. Zum Beispiel bei den Manganknollen untersuchen wir, wie viele Knollen liegen wo, wie hoch ist ihr Metallgehalt. Wir sind aber auch verpflichtet, einige Dinge zu tun. Dazu gehört zum Beispiel die Untersuchung der Biodiversität, welche Tiere leben dort unten, wie weit sind sie verbreitet und eine recht umfangreiche Menge von Umweltdaten, die wir erheben müssen. Unter anderem gehören dazu Strömungsgeschwindigkeiten und Richtungen oder Partikelfluss durch die Wassersäule.
Was hat denn bisher an Erkundungen stattgefunden? Also sowohl was den Test angeht, was wir da überhaupt finden können, als auch was die ökologischen Folgen angeht.
Ja, zunächst mal haben wir damit begonnen, die Meeresbodentopographie so im Überblick zu kartieren. Ne? Das dauert eine ganze Weile. Das hat uns bei den Manganknollen zum Beispiel gezeigt, dass ein Großteil des Gebietes aus flachen Tiefseeebenen besteht. Das ist aber auch eine ganze Reihe von Vulkanen dort gibt, teilweise sehr hoch. Der größte ist 2800 Meter über der Tiefseeebene, ragt der hinauf. Aber bis zur Wasseroberfläche sind das dann immer noch 1,2 Kilometer. Und in der Regel sind es aber kleinere Vulkangebäude. Aber eben der größte Teil ist wirklich relativ flach. Und diese Daten verraten uns dann auch schon, wo Knollen liegen, wie groß sie sind. Und dann kann man abschätzen, welche Gebiete interessant sind für einen zukünftigen Tiefseebergbau. Wir gehen dann so vor, dass wir gezielt Gesteinsproben vom Meeresboden entnehmen aus solchen Gebieten, die interessant sind. Und dann eben ja, bestimmen, wie viel Knollen liegen dort pro Quadratmeter, wie ist der Metallgehalt, so etwas. Dann haben wir jährliche Untersuchungen, die wir nicht selbst durchführen, sondern das machen Biologen vom Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung, vom Senckenberg-Institut in Wilhelmshaven. Die untersuchen die Zusammensetzung, welche Bodenlebewesen kommen dort vor und wie weit sind sie verbreitet. Wir haben Verankerungen dort unten, damit messen wir die Strömungsgeschwindigkeiten und die Richtungen. Und wir haben auch schon von der Firma AK Wirth oder MH Wirth, wie sie jetzt heißen, mal eine Konzeptstudie erarbeiten lassen für so ein Abbausystem. Da sind andere Länder allerdings schon weiter. Südkorea hat beispielsweise schon mal einen Kollektor gebaut und auch in 1400 Meter Wassertiefe getestet, erfolgreich. Laborstudien zur metallurgischen Verarbeitung machen wir nicht, also um ein möglichst effizientes Verarbeitungskonzept zu erarbeiten.
Also wie man dann die Metalle da rauslösen kann.
Genau.
Also es hat schon eine Menge Erkundungen gegeben. Sie haben ja selber auch schon Expeditionen geleitet. Vielleicht können Sie mir mal ein Beispiel sagen. Wie muss ich mir so eine Forschungsfahrt vorstellen?
Ja, das beginnt im Grunde genommen schon 2 Jahre vor der eigentlichen Expedition, dass man zunächst mal sich ein Programm überlegt für die Erkundung, was will man untersuchen. Dann müssen die Finanzmittel bereitgestellt werden, weil das relativ teuer ist, natürlich mit so einem Forschungsschiff zu fahren. Dann sucht man nach einem geeigneten Forschungsschiff in der Regel, ne, das die Möglichkeiten bietet, die wir brauchen. Dann die Anreise der Wissenschaftler zum Hafen. In den letzten Jahren war es häufig Honolulu, weil wir ein Forschungsschiff von der Universität Hawaii chartern konnten. Und wenn man dort ankommt, dann wird mit Kapitän und Crew wird erstmal das wissenschaftliche Programm besprochen. Container müssen entladen werden, Labore eingerichtet.
Und wie viele Leute sind dann auf so einem Schiff mit unterwegs?
Wissenschaftler sind zwischen 15 und 20 an Bord, ja eher so Richtung 20 und mindestens das gleiche nochmal an Crew, also oft 25 würde ich sagen, also zwischen 40 und 50 Leute. Und wenn es dann losgeht, sind wir ja so 8 Tage etwa unterwegs, bis wir dort ankommen, wo wir letztlich unsere Vermessung durchführen. Derzeit wird dann eben alles eingerichtet. Dort bleiben wir dann 25 bis 30 Tage etwa. Und arbeiten im 24-Stunden-Betrieb mit 2 Schichten, jeweils 12 Stunden dann eben, 7 Tage die Woche. Da wird dann vorwiegend Probenahme durchgeführt mit schweren Tonnen, schweren Arbeitsgeräten. Diese Proben werden dann im Labor verarbeitet, also die Knollen, da wird das Gewicht bestimmt, die Metallzusammensetzung. Da haben wir Geräte mit, können wir schon messen. Festigkeit des Sediments oder die Biologen lesen dann die Tiere aus, die mit hochkommen und bereiten sie für die genetische Analyse vor. Wir gewinnen Porenwässer, messen die Zusammensetzung. Ja, und in dieser Zeit befindet sich das Schiff dann meist auf Station. Dort bleibt es über viele Stunden und dann fahren wir meist wenige Kilometer nur weiter bis dann zur nächsten Station. Also Schiff steht überwiegend dann still.
Ja, und das ist ein 24-Stunden-Betrieb, also nach einer Kreuzfahrt klingt das jetzt nicht gerade.
Nein, das ist es auch nicht, ne? Auch wenn man sich das vielleicht mal so vorstellt, aber es ist wirklich harte Arbeit und nach ja, 25, 30 Tagen merkt man das dann auch, wenn man da quasi durchgearbeitet hat.
Sie haben eben schon von der Finanzierung gesprochen. Über was für eine Größenordnung sprechen wir denn? Was kostet denn so eine Forschungsfahrt, wie Sie sie eben gerade beschrieben haben?
Also eine Schiffscharter für 6 Wochen, da muss man so ja, um die 2 Millionen Euro rechnen. 1,5 bis 2 Millionen Euro ist realistisch. Dazu kommen dann Containertransporte, eben die Reisemittel und Gehälter natürlich. Die Untersuchung im Labor später, wir arbeiten ja das ganze Jahr über dann an den Proben, kann man so rechnen um die 3-4 Millionen Euro pro Jahr für die Exploration.
Wenn man das mal so gesamt hochrechnet, also ich habe mal nachgeschaut, die Lizenzen zu bekommen hat uns, also Deutschland, insgesamt 620.000 US-Dollar gekostet. Das wären jetzt heute umgerechnet so 580.000 Euro. Und pro Jahr zahlen wir dann für diese beiden Lizenzen nochmal umgerechnet 88.000 Euro ungefähr. Kann man das summieren, was uns bisher, also mit uns meine ich jetzt den Steuerzahler, die Exploration insgesamt gekostet hat?
Ja, also für die Manganknollen kann ich Ihnen sagen, da sind es so an die 30 Millionen Euro über 10 Jahre. Und das würde ich sagen, ist im Rahmen dessen oder deutlich geringer eigentlich im Vergleich zu dem, was Firmen für die Exploration in der Tiefsee ausgeben.
Irgendwann geht es ja dann tatsächlich los mit Tiefseebergbau. Lässt sich denn jetzt schon abschätzen, was sowas kosten würde? Zum Beispiel, man hat so ein Manganknollenfeld, was man im Jahr für tatsächlich eine Ausbeutung dann investieren müsste?
Also bei den Investitionskosten im Vorfeld muss man, würde ich mal sagen, um die 2 Milliarden Euro rechnen. 1,5 bis 2 Milliarden Euro, das sind auch die Summen, die man an Land für ein großes Bergbauunternehmen ausgibt, wenn man die Infrastruktur dort errichtet. Also die Kosten fürs Abbausystem, für Schiffe und so weiter. Und dazu kämen dann jährliche Betriebskosten, da gibt es Abschätzungen so zwischen 200 und 400 Millionen Euro pro Jahr. Also eigentlich auch das, was man an Land ausgibt.
Wie praxisreif sind denn diese Methoden überhaupt? Wann kann man denn erwarten, dass es tatsächlich mit Tiefseebergbau losgeht?
In Deutschland haben wir bislang nur diese Konzeptstudie und es gibt Interesse von anderen auch da Geräte zu testen, aber bis das stattfindet, werden noch einige Jahre vergehen. Also für die Manganknollen würde ich mal sagen, ja, 4 Jahre, 5 Jahre, bis so ein Gerät getestet werden könnte. Und bis es dann zum Abbau kommt, muss man, schätze ich, noch 10 Jahre warten, abbauen könnte. Und das hängt natürlich von den Metallpreisen ab. Wenn die sehr niedrig sind wie zurzeit, dann würde sich das eher nicht lohnen. Steigen sie im Verlaufe der nächsten Jahre, könnte man in die Gewinnzone dann kommen.
Und wer würde dann überhaupt abbauen? Sind das dann auch staatliche Firmen oder sind das dann private Investoren? Wer beutet dann am Ende aus?
Also in Deutschland wären das dann Firmen.
Und sind die dann jetzt auch an der Exploration schon finanziell beteiligt?
Nein, die Firmen sind bisher nicht beteiligt. Die würden dann die Lizenzen übernehmen. Bisher ist es ja nur eine Explorationslizenz, was wir haben. Die könnten dann eine Abbaulizenz aufgrund unserer Daten beantragen, müssten dann wahrscheinlich auch die Kosten, die dann bis dahin entstanden sind, dann ersetzen. Könnte ein Beispiel sein. Und müssten dann eben die weiteren Kosten selbst tragen.
Okay, aber das ist alles noch nicht so ganz klar, wie das dann ablaufen wird.
Nee, zurzeit fehlen überhaupt nochmal die Regularien für einen Abbau. Die werden gerade erst erarbeitet. Aber bis zur Verabschiedung dieser Regeln vergehen mindestens noch 2 Jahre, vielleicht auch eher 3 Jahre.
Was kommt denn dann, ich sag's mal salopp, am Ende dabei rum? Also über welche erwarteten Fördermengen, über welche Werte sprechen wir, die da sozusagen aus dem Tiefseeboden rausgeholt, respektive vom Tiefseeboden abgesammelt werden können?
Bei den Knollen gehen die Schätzungen so zwischen 2 und 4 Millionen Tonnen Nassgewicht. Knollen, das sind so 1,5 bis 3 Millionen Tonnen Trockenmasse, die man da an Knollen pro Jahr hochholen würde. Das wäre eine Fläche so zwischen 100 und 200 Quadratkilometern.
Und der Wert bestimmt sich dann sozusagen nach den Metallpreisen zu der Zeit?
Genau, das hängt dann wesentlich von den Metallpreisen ab, aber natürlich auch von dem, was man ausgeben muss, ne, um die Knollen überhaupt hochzubekommen und sie metallurgisch zu verarbeiten. Da muss man dann sehen, ob man damit Gewinn machen könnte. Nur dann würde ein Abbau stattfinden oder eben nicht.
Frau Kuschinski hat in ihrem Vortrag ja Vorteile des Tiefseebergbaus aufgezeigt, aber eben auch Nachteile. Sie plädiert dafür, die ökologischen Folgen gut abzuschätzen. Und ja, nicht nur Umweltschützer warnen ja vor möglicherweise massiven Folgen für Unterwasserflora und Fauna durch Tiefseebergbau. Wie schätzen Sie die ökologischen Risiken durch den Abbau unter Wasser ein?
Ja, da muss man unterscheiden zwischen den Flächen, die direkt durch den Kollektor abgesammelt werden. Nicht? Da werden natürlich dann die Knollen entfernt, auf denen einige Tiere leben. Und auch die obersten Zentimeter des Sedimentes, die am stärksten bewohnt sind. Also eine Wiederbesiedlung durch Bodenlebewesen, das würde wohl Jahrzehnte dauern nach jetzigem Kenntnisstand. Die Knollenbewohner würden gar nicht zurückkommen können, weil die Knollen dann eben abgesammelt sind. Aber Genaues kann man dazu eigentlich noch nicht sagen. Also schätzungsweise wird eine lebensfähige Faunengesellschaft sich da wieder entwickeln, Vergesellschaftung da wieder entwickeln. Aber die Forschung findet zurzeit eigentlich erst statt. Da gibt es das Programm JPIO, Joint Programming Initiative, an dem die BGR auch beteiligt ist und die großen marinen Forschungsinstitute hier in Deutschland. Und die untersuchen genau diese Fragestellungen, sind jetzt im zweiten Jahr der Forschung und das Programm wird noch einige Jahre weiterlaufen. Da erwarte ich, dass da solche Fragen dann eben auch beantwortet werden können. Und das andere ist die Suspensionswolke, die entsteht.
Das heißt?
Nicht, wenn so ein Kollektor da unten in Tiefseeschlamm fährt, der wirbelt Sedimente auf, die dann langsam verdriften. Die Strömungsgeschwindigkeiten sind extrem langsam dort unten, aber sie verdriften halt und würden dann einige Organismen, die an der Oberfläche des Sedimentes leben, bedecken. Da muss man auch sehen, wie da eben die Folgen sind.
Also wir wissen schon einiges, aber wir wissen auch, dass wir vieles noch nicht wissen. Wenn Sie jetzt mal, ich sag mal, auf die nächsten 5 bis 10 Jahre gucken, was gibt es noch zu tun? Was sind so die drängendsten Fragen, die wir lösen müssen, um dann möglicherweise tatsächlich in den Tiefseebergbau einzusteigen?
Ja, das betrifft im Wesentlichen die Biodiversität meiner Meinung nach, die Ökologie, die Sie ansprechen, also weiterhin eine Bestandsaufnahme. Wir wissen, dass die Diversität sehr hoch ist dort unten, dass aber nur wenige Individuen von jeder Art gibt. Also da muss man jedes Jahr eigentlich beigehen, das tun wir auch zusammen mit den Biologen und untersuchen, welche Arten leben dort und welchen Einfluss hätte ein Abbau auf diese Lebewesen, wie lange würde es dauern, bis sie sich dort wieder ansiedeln können. Das sind so meiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, ne, die dann eben Biologen beantworten müssen. Man muss allerdings berücksichtigen, dass von der Gesamtfläche, die beträgt ungefähr 5 Millionen Quadratkilometer, dieser Manganknollengürtel, der wirtschaftlich eben besonders interessant ist, da im Pazifik, dass für einen Abbau 15% etwa in Frage kommen, also 85% unberührt bleiben. Und es gibt dort eine ganze Reihe von Schutzgebieten, die dort etabliert werden. Die machen bereits jetzt etwa 1/3 dieser Zone aus. Und von dem Rest kann man sagen, etwa so 20% sind wirtschaftlich interessant. Also es ist nicht so, dass die gesamte Zone dort abgebaut werden würde, wie manchmal postuliert wird.
Carsten Rühlemann war das, Meeresgeologe und Leiter des Arbeitsbereiches Marine Geologie und Tiefseebergbau der Bundesanstalt für Geowissenschaften. Über den Abbau mineralischer Rohstoffe in der Tiefsee, den Stand der Dinge, aber auch die offenen Fragen. Und im Hörsaal geht es noch weiter mit dem Thema Meere und Ozeane. Wer wo erkunden und wer wie abbauen darf, das muss ja irgendwie festgelegt werden. Und das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Deshalb beantworten wir im nächsten Hörsaal die Frage, wem gehört das Meer? Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.